Wie Sie sehen können, bin ich nicht der Koya-O-Clan, aber der kann heute leider nicht. Deswegen vertrete ich dich. Sie hören? Sie hören mich nicht? Okay. Ah, okay. Danke. Ich dachte, bei dem Headset muss man das nicht machen. Ton? Ah, ich hab den Ton. Okay, besser? Ja, okay, super. Genau, also der Koya Oglan kann heute leider nicht, deswegen vertrete ich die Vorlesung. Das Thema der heutigen Vorlesung ist der Abschnitt 2.6 in Ihrem Skript, das Thema Komplexität. Ich muss kurz dieses Headset. Okay, ich glaube jetzt. Der Koya Oglan hat mich schon vor dem Headset gewarnt, aber ich dachte, es wäre besser als Mikro. Naja. Okay, also genau, das Thema von der heutigen Vorlesung ist Komplexität. Und um die Fragestellung zu motivieren, wollte ich nochmal kurz wiederholen, was Sie in der letzten Vorlesung auch gesehen haben und das ein bisschen geschichtlich einordnen. Ich weiß nicht, ob Sie schon über die Geschichte gesprochen haben. Also es ist so, dass im Jahr 1928 David Hilbert sozusagen das zweite seiner 23 Hilbertschen Probleme quasi in drei Teilfragestellungen gespalten hat, von denen das dritte als Entscheidungsproblem dann bekannt wurde. Und das Entscheidungsproblem ist heruntergebrochen quasi die Frage, also wenn ich eine mathematische Fragestellung habe oder eine Aussage, gibt es dann dazu eine einfache mechanische Prozedur, um die Aussage zu beweisen. Und die Frage, das merkt man ja schon so ein bisschen an, ist ja in der Erwartungshaltung formuliert worden, dass es dafür irgendwann eine positive Antwort geben würde. Das heißt, dass wir mathematische Probleme auf die Art geeignet verstehen können. Und tatsächlich erwies sich das Problem auch als sehr produktiv in der Hinsicht, dass die Beiträge zu der Fragestellung von Gödel, Church, Turing, Post und anderen also zu einer präzisen mathematischen Definition von diesem Term mechanische Prozedur geführt haben, die Sie jetzt in der Form von Turing-Maschinen kennengelernt haben. Zum anderen wurden auch die Grundlagen für moderne Computer gelegt. Allerdings war die konkrete Lösung dann nicht so, wie sich Hilbert das am Ende vorgestellt hat, vermutlich, weil die Lösung ja zeigte, dass es im Allgemeinen keine solche mathematische, also dass es nicht entscheidbar ist, ob es allgemein diese allgemeine Lösung des Entscheidungsproblems, wenn man gewisse Annahmen an die Natur von Berechnungen trifft, wie jetzt zum Beispiel in der Turing-Maschine. Zum Beispiel gibt es keinen Entscheidungsprozess, also in unserer Vorlesung eine Turing-Maschine, die immer entscheidet, welche Aussagen aus der Zahlentheorie beweisbar sind und welche nicht. Das ist das, was Sie in der letzten Vorlesung unter dem Titel Halteproblem kennengelernt haben. Und bis kurz vor diesen Ergebnissen scheint es so, dass sogar Hilbert davon überzeugt war, dass es keine unlösbaren Probleme gibt. Allerdings sind die Ergebnisse der Mathematiker, die Beiträge dazu geleistet haben, eben von der Art, dass sie erstmals die Grenzen mathematischen Wissens überhaupt aufzeigen und deswegen von zentraler Bedeutung waren. Und die also zentrale Idee bei diesen Unentscheidbarkeitsbeweisen ist es, egal für welches Gebiet jetzt, Algebra, Analyse, Stochastik, Zahlentheorie und so weiter, aufzuzeigen, dass dieses Problem Berechnung kodiert im Prinzip. Und in dieser Hinsicht ist jeder Mathematiker auch ein getarnter Informatiker, sozusagen, könnte man sagen. Und ich habe auch natürlich in einem Text von einem Informatiker habe ich jetzt auch gelesen, dass sogar die Sprache der Algorithmen und Turing-Maschinen jetzt mittlerweile ähnliche Bedeutung in der Beschreibung von mathematischen Problemen erlangt hat wie Gleichungen und Formeln, bei denen es sich ja im Prinzip auch um Spezialfälle von Algorithmen handelt. Also dass Sie das nicht vielleicht unterschätzen, die Bedeutung von den Konzepten, die wir in der Vorlesung sehen. Die sind schon sehr zentral. Okay, um zusammenzufassen, hat diese Fragestellung von Hilbert, existiert eine Prozedur, und warum nicht, hat auf zwei verwandte Revolutionen geführt, die das 20. Jahrhundert geprägt haben. Und zwar zum einen diese Fokussierung auf die Grenzen der menschlichen Logik. Also diese Fragestellung nach der Natur vom Denken oder von dem automatisierbaren Denken ist ja eigentlich nicht nur, also geht ja über die Mathematik hinaus und bis in die Logik hinein, in die Philosophie und andere Naturwissenschaften hinein. Und zum anderen, wie gesagt, in der Technologie, weil der elektronische Computer heute jetzt zwar nicht vielleicht alles kann, was Hilbert sich damals gewünscht hätte, aber er kann immerhin noch genug, um das Leben von den meisten Menschen auf dem Planeten zu verändern. Okay, also so viel zur Geschichte. Und das, was wir jetzt heute machen wollen, ist, dass wir uns der Frage widmen wollen, wie denn jetzt die Menge von Problemen aussieht, die wir entscheiden können. Es sind zwar nicht alle entscheidbar, aber wie sehen denn die aus, die wir entscheiden können? Und insbesondere möchten wir die, die wir effizient entscheiden können, von der Menge abgrenzen, die besonders schwierig sind. Und das macht dieser Begriff der Komplexität. Also Komplexität bedeutet ja sozusagen Ressourcenverbrauch im Sinne von Laufzeit oder Speicherkapazität. Und deswegen kommen wir zur ersten Definition im Skript, und zwar der Laufzeit der Turing-Maschine M auf Eingabe X. Okay, ich muss mich auch erstmal hier an die Tafeln gewöhnen. Ich nehme jetzt einfach nur die vorderste, okay. Also für eine Folge X in 0,1 sei Tm von X das Minimum über alle Längen sozusagen, sodass es W' und U' aus Sigma Stern gibt und einen Zustand NJN, sodass man in K-Schritten von Zustand, vom Startzustand in den akzeptierenden oder also hält. Und das ist eine Zahl oder kann auch unendlich sein. Also das ist die Laufzeit. Der Turing-Maschine. M auf Eingabe X. Also nochmal zur Erinnerung, hier dieser erste Block bedeutet ja immer die, die Folge sozusagen links und bis zum Zeiger und das ist rechts davon. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir der Maschine die Eingabe X geben, in K-Schritten eben zu diesem haltenden Zustand kommen. Und über alle möglichen Schritte nehmen wir das Minimum. Wenn es gar nicht anhält, dann ist diese Laufzeit unendlich. Okay. Das erweitern wir jetzt noch ein bisschen. Also wenn wir eine Funktion haben von den natürlichen Zahlen in die natürlichen Zahlen, dann nennen wir die Maschine M Fn Zeit beschränkt also falls für alle x also erstmal für alle natürlichen Zahlen und x mit das hier bedeutet noch, also die Länge von der Eingabe, höchstens n, bedeutet, dass die Laufzeit von der Maschine höchstens so groß ist wie die Funktion an der Stelle n. Also das ist jetzt eine erste Quantifizierung sozusagen von der Laufzeit. Man könnte da irgendeine Funktion nehmen, um die Laufzeit zu beschränken. Und wir treffen jetzt schon eine spezielle Wahl im Folgenden. Und zwar nennen wir M polynomiell zeitbeschränkt Also falls es eine Zahl c größer 0 gibt, sodass m n hoch c plus c zeitbeschränkt ist. Okay, und das ist, also diese letzte Definition ist jetzt besonders wichtig für das Thema heute, weil das unsere Definition von effizientem Algorithmus sein wird. Ich definiere jetzt kurz die Klasse P und danach diskutieren wir die etwas. Also das ist Ihre Definition 2.9 im Skript. Mit P wird die Menge aller Teilmengen L bezeichnet, zu denen es eine polynomiell zeitbeschränkte Turing-Maschine M Zustände, die heißen hier K, Sigma Übergangsfunktion Startzustand gibt, sodass das Alphabet 0 und 1 enthält, sodass für alle x in 0, 1 Stern gilt. Die Turing-Maschine gibt genau dann Ja aus, wenn x Element von der Sprache ist. Okay, das ist erstmal die formale Definition, aber die Idee dahinter ist, dass diese Menge P, wobei P also für Polynomial Time steht, die Sprachen umfasst für die oder Probleme, für die es einen effizienten Algorithmus gibt. Und Effizienz bedeutet hier also polynomiell. Zum Beispiel, wenn Sie eine kombinatorische Fragestellung haben, dann können Sie die ja als 0,1, also als Sprache kodieren zum Beispiel, und sodass die Lösungen von dem Problem den Ja-Instanzen entsprechen. Und eine solche Turing-Maschine, die dann die Eingaben erkennt, die auf Ja führen, also die Sprache, das wäre dann unser effizienter Algorithmus. Genau, und dieser Ansatz ist auch eine Art von vereinheitlichender Denkweise, weil Sie ja unter dieser Klasse P unendlich, also unglaublich viele Probleme betrachten können, die scheinbar erstmal nichts miteinander zu tun haben, aus Zahlentheorie, algebraischer Geometrie, Analysis, allem Möglichen. Also das ist so eine Art Universalitätskonzept. Und eine naheliegende Frage ist, welche Elemente sind zum Beispiel in dieser Klasse? Und deswegen gucken wir uns erstmal ein Beispiel an, das wir auch im Skript haben. Und zwar zu den geraden und ungeraden Zahlen. Ja? Ach so, ja, klar. Okay, also das ist das Beispiel. Also das Problem ist sozusagen, Man soll entscheiden, ob eine gegebene natürliche Zahl also gerade ist oder ungerade ist. Und die Sprache, die wir dann hätten, wäre die Binärdarstellung zum Beispiel natürlicher Zahlen. Das wäre sozusagen unsere Codierung als 0-1-Folge. Und ein Algorithmus, der das jetzt, also eine Turing-Maschine, die das leisten würde, die könnte einfach die Ziffernfolge von links nach rechts durchgehen. Und wenn die letzte Ziffer 0 ist, dann wissen Sie, dass die Zahl durch 2 teilbar ist. Während wenn die letzte Ziffer 1 ist, dann ist die Zahl nicht durch 2 teilbar. Das wäre ein effizienter Algorithmus, weil Sie ja für Wortlänge 5 zum Beispiel höchstens ungefähr 5 Schritte brauchen und für Wortlänge 10 ungefähr 10 Schritte. Also das wächst linear mit der Eingabe. Das würden wir als effizient bezeichnen, weil Sie ja nur jede Ziffer angucken müssen und dann entscheiden Sie nach der letzten Ziffer, wenn Sie die gefunden haben, ob die Eingabe akzeptiert wird oder nicht. Also das wäre ein Beispiel für ein Problem in P. Und also genau so gibt es zahlreiche Probleme quasi aus der Praxis, die wir gern auf diese Art verstehen würden, in der Hinsicht, dass es wünschenswert wäre, einen effizienten Algorithmus für das Problem zu haben. Und also jetzt nochmal zur Diskussion. Ich weiß nicht, ich habe mich das immer gefragt, aber warum ist denn effizient unbedingt polynomiell? Warum nicht n Quadrat, warum nicht n hoch log n hoch c oder so irgendwas? Aber also die Antwort ist, es ist nicht ganz klar. Es wurden auch andere Definitionen untersucht, aber diese hier ist besonders kanonisch und die wird auch weithin akzeptiert, eben aus dem Grund, dass die Polynome, die sozusagen kleinste Klasse sind, die zum Beispiel lineare Funktionen enthalten und die auch abgeschlossen sind, wenn Sie Polynome addieren, multiplizieren oder hintereinander ausführen. Das heißt, wenn Sie sozusagen einen Algorithmus als Subroutine von Ihrem Hauptalgorithmus laufen lassen, der polynomiell ist und der Hauptalgorithmus auch polynomiell, dann wird sich an dieser Definition des Algorithmus, also an der Laufzeit, nichts ändern in Bezug auf diese Klasse. Also das ist abgeschlossen unter Hintereinanderschaltung von Programmen oder wenn Sie die auf natürliche Art kombinieren. Und zum anderen ist es auch stabil gegenüber der konkreten Definition von Maschine, die Sie haben. Also Turing-Maschine ist nicht das einzig mögliche Berechnungsmodell und es gab auch andere, aber das ist das, was Sie hier in der Vorlesung kennenlernen. Aber wenn Sie es ein bisschen verändern vielleicht, dann wird sich an der Definition von P nichts ändern. Oder an den Problemen, die Sie als in P liegen, klassifizieren. Gut, jetzt ist natürlich, nachdem wir ein Beispiel für diese Binärdarstellung gesehen haben, eine andere Frage, wie sieht denn die Wirklichkeit aus? Ist diese Klasse mächtig? Liegen alle Probleme, die man tatsächlich antrifft, in der Klasse? Oder gibt es viele, die wir eben nicht effizient entscheiden können? Und ein Beispiel, das ich als nächstes präsentiere, das ist das aussagenlogische Erfüllbarkeitsproblem. Das ist ein Beispiel für ein Problem, das eben nicht effizient gelöst werden kann. Also genau genommen gucken wir uns jetzt Dreisat an. Das gibt es auch noch für andere Zahlen, aber wir gucken uns heute Dreisat an. Und zwar ist es so definiert, dass wir uns ähm, sozusagen Formeln angucken, aussagenlogische Formeln von einer bestimmten Art jetzt. Und dann fragen wir uns, ob man die so belegen kann, dass die wahr oder falsch sind. Also eigentlich interessiert man sich für wahr natürlich. Okay. Also gegeben ist, also f ist eine aussagenlogische Formel. Über den Boolschen Variablen x1 bis xn. Also das bedeutet, dass jede dieser Variablen theoretisch zwei Werte annehmen könnte, in unserem Fall wahr oder falsch. Und die Formel f, die ist von der Form c1 und C2 und so weiter und Cm für irgendein M. Und jede einzelne dieser Klauseln, also C wie Klausel, ist von der Form Literal 1 oder Literal I2 oder Literal I3 und I1, I2, I3 sind in der Menge 1 bis n. Ach so, Entschuldigung. Also, vielleicht schreibe ich es besser anders auf, diese Literale. Gibt es ja eigentlich n schon. Also das können entweder die Variablen selbst sein oder deren Negation. Als Beispiel. Also zum Beispiel ein Beispiel. Mit m gleich 3. Und n gleich 4 wäre die Formel x2 oder nicht x3 oder x4 und x1 oder nicht x1 oder nicht x2 und nicht x1 oder nicht x2 oder nicht x4. Also das wäre ein Beispiel dafür. Und was Sie hier sehen, also diese einzelnen Terme, die durch und verknüpft sind, das sind die Klauseln. Und innerhalb jeder Klausel werden immer gleich viele, also in unserem Fall 3, Literale verodert sozusagen. Und die Frage ist jetzt, ob Sie den Variablen x1, x2, x3 und x4 so Wahrheitswerte zuweisen können, also wahr oder falsch, dass diese Formel insgesamt wahr wird. Sieht vielleicht jemand von Ihnen eine Zuweisung, die diese Formel wahr machen würde? Ja? X2 ist wahr?
Ja.
X1 ist nicht wahr?
Ja, X1 ist auch wahr.
X1 ist nicht wahr. Okay, und was wäre da mit der dritten Klausel zum Beispiel?
In der dritten Klausel haben wir ja die Negation von X4, also ist das wahr? Und weil das unverkettet ist, muss nur eins der Aussagen dazu.
Genau, also die dritte ist wahr, die zweite ist wahr wegen x1 und die erste ist wahr wegen x2. Das wäre okay. Also zum Beispiel, also x1 war, x2 war, x3 ist egal, ja. Also das können wir zum Beispiel mal auf falsch setzen. Und x4 ist auch falsch. Und die Idee ist, wie gesagt, dass wir die erste Klausel, da muss nur eins erfüllt sein, das wird zum Beispiel durch x2 erfüllt, weil x2 wahr ist. Die zweite Klausel wird durch x1 erfüllt, weil x1 wahr ist. Und die letzte wird zum Beispiel durch x4 also erfüllt, weil nicht x4 wahr ist, wenn x4 falsch ist. Das wäre so ein konkretes Beispiel. Und in dem, also vor dem Hintergrund definieren wir die Menge sozusagen dreisatt. Das sind die Kodierungen von Formeln. Die eine erfüllende Belegung haben. Und also mit Kodierung meine ich, dass wir das als 0,1 Folgen kodieren. Das ist hier relativ kanonisch, indem man zum Beispiel die wahr auf 1 abbildet und 0 auf falsch. Oder, ja. Ja, genau, und das hatte ich schon angedeutet, aber für diese Sprache Dreisatt ist eben keine polynomiell zeitbeschränkte Turing-Maschine bekannt, die dieses Problem lösen würde. Es gibt eine in exponentieller Zeit und die würde einfach, sagen wir, alle 2 hoch n Lösungen durchprobieren und gucken, ob eine davon die Formel wahr macht. Aber das ist ja nicht unsere Definition von effizient und deswegen, also nicht deswegen, aber weil auch niemand mit einem schnelleren, also wesentlich schnelleren Algorithmus aufgewartet ist, liegt diese Klasse nicht in P. Ja, und tatsächlich, also und das ist sozusagen das, was wir jetzt als schweres Problem bezeichnen würden. Entscheidbar, weil man ja alles ausprobieren kann, aber schwer. Allerdings gibt es eine andere Sache, die man hier schnell machen kann. Und zwar, also wenn Ihnen jetzt der Kujau-Ogland eine Formel gibt und eine Belegung, dann können Sie schnell prüfen, ob die das erfüllt. Man muss ja einfach alle zuweisen und das geht auch, sagen wir, linearer Zeit. Und dann guckt man, ob die Formel wahr ist oder nicht. Also das ist jetzt eine andere Art, die man hier machen kann. Das kann man auch nicht bei allen Sprachen natürlich machen, aber hier ist das, was geht. Und das kann man jetzt auch zum Anlass für eine weitere Definition einer anderen Klasse nehmen, in die viele Probleme fallen, die nicht in P liegen, aber die wir trotzdem, sagen wir, bei vielen Anwendungsproblemen finden. Also wir kommen jetzt zur nächsten Klasse. Ich mache das mal hier hin. Das wäre dann die Definition 212, glaube ich. NP, das steht für Non-Deterministic Polynomial Time. Mit dem Non-Deterministic werden wir uns hier nicht beschäftigen, aber nur zur Namensgebung wird die Menge aller Teilmengen oder Sprachen, wie gesagt, L von bezeichnet, zu denen eine Konstante und Funktionen fn ja, gn ist auch polynomial zeitbeschränkt existieren. So dass Folgendes zutrifft: Also es gibt eine F. Eine zeitbeschränkte Turing-Maschine, M, die ist wieder durch die Zustände, das Alphabet, die Übergangsfunktion und den Startzustand gegeben. Und dieses Mal sagen wir, dass unser Alphabet noch einen Zustand, weiß nicht, Raute enthält. Sigma enthält 0, 1, sodass für jedes x in 1 Stern der Länge n folgendes gilt: Und zwar, also wir fordern zwei Sachen. Zum einen, also wenn es so ein Y gibt, ich schreibe erstmal die Definition an und dann reden wir darüber. Also mit, wenn ich X und Y sozusagen in die Turing-Maschine eingebe und wir landen im Zustand ja, dann gilt, dass x Element von L ist. Und zum anderen, also wenn x in L ist, dann existiert so ein y aus 0,1 Stern der Länge y kleiner gleich die Funktion g von n mit m ist ja. Okay, also diese Klasse np, die enthält jetzt sozusagen alle Probleme oder alle Sprachen, für deren Zugehörigkeit es kurze und effizient verifizierbare Beweise gibt. Und also für beide Wörter, kurz und effizient verifizierbar, benutzen wir wieder Polynome. Das sehen Sie zum Beispiel in den Funktionen fn und, also f von n und g von n. F von n ist effizient verifizierbar, weil die Turing-Maschine ja fn zeitbeschränkt ist. Und g von n steht für kurze Beweise, weil die Länge von diesem y kurz ist, also kleiner gleich g von n. Was sind diese zwei Teile von der Definition? Also dieses y wird manchmal auch als Zeuge bezeichnet. Das ist nämlich der Zeuge für die Zugehörigkeit zu X. Im Beispiel von dem Dreisatz, was wir vorhin gesehen haben, wäre X zum Beispiel die Formel und Y wäre eine erfüllende Belegung dafür. Und der erste Punkt sagt sozusagen, dass unsere Maschine die Sprache L erkennt. Und der zweite Punkt sagt, aber für jedes Element aus der Sprache, da gibt es dann auch einen kurzen Beweis. Das ist also diese Beschränkung an die Länge von Y. Was aber jetzt in der Definition von NP nicht steckt, wo eigentlich die Schwierigkeit vorher lag, ist eben diesen Zeugen Y zu finden. Der wird einem von außerhalb gegeben. Dass das vielleicht viel schwieriger sein kann, das ist nicht Thema von der Definition. Die Aussage ist einfach, dass man, wenn man mal die Lösung gefunden hat, dass man das schnell prüfen kann. Und das ist ja vielleicht auch, was Sie mittlerweile jetzt täglich in dem Uni-Alltag sehen. Jemand gibt Ihnen den Beweis, zeigt Ihnen den und Sie verziehen den nach. Manchmal müssen Sie auch selbst mit Beweisen aufwarten, aber in den Vorlesungen mit den großen Beweisen, die sollen Sie nicht selbst finden, die sollten Sie möglichst in endlicher Zeit nachvollziehen und dann sagen, okay, das stimmt. Und ein anderes einfaches Beispiel, also als Anekdote sozusagen, also für diese Klasse, ist von 1903 aus der Vorlesung zur Faktorisierung großer Zahlen von Cole, der in dieser Vorlesung einfach an die Tafel gegangen ist und hingeschrieben hat, 2 hoch 67 minus 1 ist 1 mal, ich hoffe, ich habe keine Fehler beim Abschreiben gemacht, aber ungefähr. Und nachdem er das an die Tafel geschrieben hat, hat er eine Viertelstunde lang nachgerechnet, ob das Produkt dieser zwei Zahlen wirklich die Zahl auf der linken Seite ist. Und unabhängig davon, dass es ihn, wie er gesagt hat, 3 Jahre lang, also die Sonntage von 3 Jahren gekostet hat, diese Zahl zu faktorisieren, also es handelt sich um das Jahr 1903, kann jeder, der in der Vorlesung saß, sozusagen einfach in 15 Minuten quasi sehen, dass tatsächlich, wenn man die zwei Zahlen multipliziert, die Zahl links rauskommt. Und das ist ja auch das Prinzip, auf dem heutzutage viele die Kryptographie beruht, dass man eben sowas nicht schnell faktorisieren kann. Und das ist ein weiteres Beispiel. Und wie ich eben schon versucht habe, plausibel zu machen, gehört auch Dreisatz zu dieser Klasse NP. Und es gibt viele andere Beispiele, die in die Klasse fallen. Und ich habe auch schon gesagt, dass sich für die meisten Probleme, die in dieser Klasse NP liegen, einfache Algorithmen finden, die eben exponentiell lang brauchen, indem sie einfach die Lösung durchprobieren. Und es ist, stellt sich heraus, dass diese Klasse NP sehr reich und vielfältig ist, weil eben viele Probleme natürlicherweise in die Klasse fallen. Auch aus Optimierung, künstlicher Intelligenz, Biologie, Physik, Ökonomie und Industrie. Und ich weiß, also vielleicht haben Sie sich das jetzt schon sowieso gefragt, aber wieso kann es denn nicht sein, dass NP, also dass für Dreisatz zum Beispiel ein effizienter Algorithmus existiert und wir den einfach noch nicht gefunden haben? Das könnte doch auch sein, oder? Man kann das Problem in Wahrheit tatsächlich schnell lösen, nur es war einfach noch niemand schlau genug, um dieses Problem zu lösen. Und das könnte man ja, diese Frage könnte man ja eigentlich für alle Sachen stellen, die in dieser Klasse NP liegen. Und genau die Frage, ob tatsächlich die Klassen P und NP gleich sind. Das ist die berühmte, also P versus NP-Frage. Weil es sozusagen klar ist, dass die Klasse P Teilmenge von dieser NP Klasse ist, weil wenn man einen Algorithmus hat, der in polynomieller Laufzeit die Lösung findet, dann kann man ja theoretisch einfach die Lösung, also man kann in der Definition hier als Turing-Maschine die Maschine nehmen, die die Lösung findet, das Problem eingeben und dann landet man quasi irgendwann im akzeptierenden Zustand. Also Y könnte man als leeres Wort nehmen. Also und die Frage ist jetzt, ob tatsächlich nicht auch jedes Element von NP in P liegt. Und ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben, aber das ist zum Beispiel eins von diesen sieben Millenniumsfragen von dem Clay Mathematics Institute. Also wenn Sie das lösen, dann können Sie theoretisch $1 Million gewinnen. Also ist vielleicht ein bisschen, die Informatiker sind sogar der Ansicht, also das ist jetzt vereinfacht gesagt, also ich mache das ein bisschen plakativ, aber theoretisch, wenn Sie dieses Problem lösen und auch noch einen guten Algorithmus finden, der vielleicht generell dieses Verifizieren von Lösungen auch zum Finden von Lösungen führt, dann könnten Sie alle sechs anderen Clay-Millenniums-Probleme lösen, weil Sie einfach das Programm schreiben müssten, das effizient ist, dann setzen Sie Ihr Problem ein und dann finden Sie die Lösung. Dann hätten Sie nicht nur $1 Million, sondern direkt 7 Millionen. Also zur Motivation. Vielleicht ist das das Problem, was sich am meisten lohnt, daran zu arbeiten. Also wenn Sie beweisen, dass P gleich NP ist. Wenn Sie es nicht beweisen, dann sieht die Sache anders aus. Dann ist es vielleicht nicht so toll. Aber allein die Möglichkeit auszuschließen, ist natürlich auch schon von grundlegender Bedeutung. Okay, und noch am Ende vielleicht was Philosophisches. Also es ist ja auch eine Frage nach menschlicher Kreativität, die wir stellen, in der Hinsicht, dass wir fragen, welche Prozesse von menschlichem Denken denn automatisiert werden können, in dem Sinne, dass sie diese Turing-Maschine dafür finden. Und wenn P gleich NP wäre, dann könnte man natürlich sehr viel automatisieren. Und wenn Sie zum Beispiel ein Programm schreiben möchten, das Symphonien von Mozart, also in der Qualität produziert, dann würde sich das darauf reduzieren, irgendwelche Symphonien von bestimmter, also von sehr guter Qualität zu erkennen. Aber das ist ja auch immer noch eine schwierige Aufgabe. Und deswegen wird auch also unter Experten, also gemeinhin vermutet, dass eben P nicht gleich NP ist, weil wir von einem einfachen Programm nicht erwarten würden, dass es so eine bestimmte, also diese Art von Kreativität hat, die da noch fehlt, um die Lösung auch zu finden. Und also ich soll nur den Abschnitt 2.6 mit Ihnen machen. Ich habe schon versucht, den relativ gut auszuschmücken, aber jetzt bin ich doch am Ende und ich möchte, dass Sie vielleicht mit nach Hause nehmen, dass die Bedeutung dieser Klassen P und NP vor allem in der theoretischen Informatik, aber mittlerweile auch in der Mathematik sehr groß ist und dass es sich um ein wirklich wichtiges Problem handelt und dass Sie vielleicht versuchen, diese Definition von den Klassen gut zu verstehen. Und unter den NP-Problemen nimmt vor allem dieses SAT-Problem auch eine zentrale Stellung ein, einfach weil wir viele Sachen als so eine Formel beschreiben können. Und darauf bin ich jetzt nicht eingegangen, aber Sie können alle möglichen Sachen, zum Beispiel einen Graphen, können Sie als so eine Formel kodieren und dann können Sie Aussagen über den Graphen beweisen. Deswegen ist vor allem also dieses 3-Sat- oder K-Sat-Problem nochmal besonders wichtig. Wenn Sie dafür einen Algorithmus finden, dann haben Sie die Fragestellung schon gelöst. Also gut, dann bedanke ich mich. Ja? Nee, die vertritt jemand anders. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, dann hoffe ich, dass Sie Ihren freien Vormittag noch genießen und. Ja.